dass der Harald Lesch selber auch Christ ist. Also sozusagen, ist, dass man ihm Unrecht tun würde, wenn man das sozusagen nicht berücksichtigt. Das wollte ich dann noch gesagt haben. Aber ich empfinde jetzt nicht zu Harald Lesch, aber ich sehe die Tendenz sozusagen, dass der Atheismus oder Säkularismus in der modernen Zeit so als normal angesehen wird, dass er manchmal zurückprojiziert wird in die Geschichte. Und die Leute damals waren normalerweise nicht so, das waren eher eine Minderheit. Heute gibt es viele Atheisten. Bei Harald Lesch wusste ich das, glaube ich, auch, dass er Christ ist. Aber irgendjemand schreibt ja auch das Skript für den Film. Ne? Und diese Äußerungen, an dem Punkt dachte ich, ich habe vorher BBC geguckt gehabt, also darauf bin ich, durch BBC bin ich auf das Thema gekommen. Das war dann auf Englisch. Und da war dann eine andere Aussage, die interessant war. Weil das eine ist ja, bringst die Nachricht, das hat man gefunden. Und das andere ist, dass du damit irgendwas beimischt, was die Verbindung stellt zum Modernen. Und bei BBC war es so, dass jemand dann dort zu Wort kommt, der sagt, also wenn die das konnten zu dem Zeitpunkt, ja, mit der Technik und all dem drum dran, ja, das hätte sein können, wenn die nicht gestört worden wären und weiter so das vorangetrieben hätten, dass sie innerhalb von 300 Jahren auf dem Mond landen könnten. Da war so eine Aussage. Denn das ist eine ähnliche Aussage, die so aus dem Rahmen gehen, wo man die Verbindung herstellt zur Moderne. Ne? Mondlandung, wissen wir, das war in den 60er Jahren. Aber auf jeden Fall ist klar, dass oft man nicht realisiert, wie viel damals schon da war. Zum Beispiel in Mathe habe ich den Satz des Pythagoras gelernt, also haben wir es gelernt, und der hieß bei uns Satz des Pythagoras. Ja. Dann habe ich später Theologie studiert und dann habe ich ja im Alten Testament promoviert und dann musste ich auch verschiedene Bücher lesen. Da war ein Buch von Soden über den alten vorderen Orient und da habe ich gelesen, dass die Sumerer, die auch die Keilschrift erfunden haben, 3000 vor Christus, bitteschön, da gibt es Listenwissenschaften, das ist lange vor Pythagoras, ja. Die Listenwissenschaften nennt er das, wo die verschiedene Sprachen auch miteinander verglichen haben. Und die hatten zum Beispiel auch die Fähigkeit, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Zweistromland fruchtbar war mit Euphrat und Tigris und dass es wertvoll war, das Land, und dass man genau wissen wollte, wie groß das ist, ja. Die hatten schon die Entsprechung vom Satz vom Pythagoras. Die haben Keilschrifttafeln, wo man sehen kann, die haben praktisch Sachen durchgerechnet, mathematisch gesehen. Und das, was wir mit Wurzel ziehen und Potenzrechnung machen, hatten die schon. Und es ist halt oft, man traut denen das oft nicht zu. Und das war schon lange vor Pythagoras. Deswegen muss man diese alten Weltreiche eher so sehen, von den Ägyptern, Babyloniern, Assyrern und so, die wurden ja immer erobert von anderen und die haben dann halt nicht nur die Reiche erobert, die haben auch die Intelligenz ja sich geschnappt, weil die hatten das Geld und hatten die Macht. Das ist so wie im 20. Jahrhundert. Hitler wollte eine Atombombe bauen, die Amerikaner siegen, nehmen sich die Wissenschaftler und bauen sie selber. Das ist das. Es ist immer das Know-how von den Genies. Das wird dann von den Mächtigen genommen und dann haben sie die Nase vorn. Zum Beispiel die Griechen hatten viele Sachen, die andere nicht hatten. Als die Moslems wieder mal versuchten im 8. Jahrhundert Konstantinopel zu erobern, das haben sie erst im 15. Jahrhundert geschafft. Warum haben die das 1000 Jahre lang nicht, also fast 1000 Jahre nicht? Die standen ja von 600 noch was bis 1453 stand Konstantinopel, obwohl die vor der Haustür waren, ja. Und dann haben die im 8. Jahrhundert haben die angegriffen und haben die auch versucht, von See anzugreifen. Und die hatten chemisches Wissen, also nicht moderne Chemie, aber die haben dann flüssiges Feuer auf die losgelassen. Das würde man modern mit chemischen Sachen, das waren Waffen, ja, das waren lauter Holzschiffe natürlich. Und dann haben die das auf die raufgesprüht und dann entsprechend kannst du mit Brandpfeilen kannst du es anschießen und die sind... Da sind die Schiffe verbrannt und andere Schiffe, die brannten, stießen auf andere, die nicht brannten. Und das war eine Riesenkatastrophe. Und das war halt eine Waffe, die da war, die Moslem nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Jo, hier die Wir-Berichte. Wenn man sich die anguckt, Kapitel 16, 20, 21, 27, dann ergibt sich folgendes Bild. Der Verfasser macht deutlich, er war nicht immer dabei. Also hier stößt er in Kapitel 16 dazu, als Paulus die Vision hat, er sieht Mazedonien und sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann sagt Lukas, da achteten wir sozusagen, die haben die Vision, Paulus hat die Vision mitgeteilt, der Gruppe, seinem Team. Und dann haben die gemeinsam gesagt, es scheint so zu sein, dass Gott uns durch deinen Traum dahin führt. Weil sie waren gerade an einer Stelle, wo sie nicht wussten, wo es weitergeht. Eigentlich wollte er da lang und der Geist Jesu ließ es nicht zu, dann wollte er da lang. Und der Heilige Geist hindert ihn daran und dann waren sie blockiert und dann kam der Traum und dann nach Europa. Und das heißt, Lukas kommt ins Spiel erst ab Kapitel 16. In Kapitel 20, Vers 5 taucht er auf. Und zwar, da kommen die Leute, die die Kollektensammlung nach Jerusalem bringen sollen, werden erwähnt. Und da taucht Lukas auf einmal wieder auf und wahrscheinlich, und er taucht dann zusammen mit Philippi auf. Wahrscheinlich ist er einfach in Philippi geblieben all die Jahre, weil Paulus musste Hals über Kopf fliehen. Von einem Tag auf den anderen, ihr kennt die Nacht, wo sie da im Gefängnis waren und dann wurden sie gebeten, freigelassen und gebeten zu verschwinden. Und das haben sie gemacht. Und normalerweise, wenn so eine Gemeinde ganz, ganz jung ist, und da waren ja ein ganz paar jung Bekehrte da, dann findet Paulus immer gut, jemanden da zu lassen. Ich nehme einfach an, der Lukas ist da geblieben. Und das erklärt auch, warum diese Philippi-Gemeinde sich immer wieder auch finanziell beteiligt hat. Der wird dafür gesorgt haben. Da war ja Lydia, die Purpurkrämerin, war da, die war steinreich. Also im Rahmen der Gemeinde war die im Vergleich zu anderen, war die wahrscheinlich sehr, sehr reich, sehr wohlhabend, aber auch gläubig. Und in Kapitel 20,5 geht Lukas mit nach Jerusalem. Das heißt, diese Kapitel 16 bis 20 war er nicht dabei bei dem weiteren Weg, aber er stößt dann zu Paulus dazu. In Kapitel 21, 1 bis 18 taucht er auf, wo es Paulus mit dem Kollektensammlern da gesammelt hatten, geht er nach Jerusalem und da kommt wieder ein Wirbericht, wo interessante Sachen drin stehen und dann am Ende scheint er, man hat den Eindruck, möglicherweise ist er die zwei Jahre, wo Paulus in Caesarea Gefangener war, ist er einfach in Israel geblieben und hat ihn mit versorgt. Weil damals war man blöd dran, wenn man Gefangener war und man hatte keinen, der von außen reinkommt. Weil das Essen im Gefängnis war nicht so gut. Und wenn man aber Kontakte hatte von Leuten, die von außen reinkommen, dann war man besser dran. Und er war deswegen zwei Jahre in Caesarea im Gefängnis, weil der Statthalter, der hat genau gehört, als Paulus sagte, warum er überhaupt nach Jerusalem gekommen ist, hat er gesagt, er hatte eine Kollektensammlung geliefert. Und da hat er so die Dollarzeichen vor seinem Auge gesehen, hat sich immer wieder mal mit ihm unterhalten und so. Und er wollte eigentlich, wenn der ihm eine dicke Summe gegeben hätte, der wäre sofort frei gewesen. Ein Brief nach Philippi, ich brauche so und so viel Geld. Ja, aber das hat er nicht gemacht, interessanterweise. Für uns in Pakistan war eine Korruption auch das Problem, weil Geld ist dann Speed Money und dann, wenn du nicht so lange warten willst wie die Leute, die haben Monopol und du brauchst sie und die schicken dich immer wieder weg, schwierig und geht nicht und dann ist sozusagen der Speed Money, du gibst das Geld und es geht schneller. Und der hat ihm, es wurde ihm aber auch erlaubt, dass im Gefängnis war klar, der Paulus sitzt zwar im Gefängnis, das ist dort anders gewesen in Caesarea als in Rom. In Rom durfte er in einer eigenen Mietwohnung leben, praktisch fast wie frei. Wahrscheinlich war er in einen Soldaten gekettet, damit er nicht zu weit wegläuft. Aber er durfte sozusagen, wie nennt man das heute, Hausarrest. Hausarrest, wenn Leute nicht ins Gefängnis kommen, aber sie dürfen zu Hause weiter wohnen, aber sie dürfen nicht raus. Und der Lukas scheint in der Zeit vielleicht in der Gegend geblieben zu sein, weil als er dann gehen sollte von Caesarea nach Rom, weil er sich auf den Kaiser berufen hatte, da geht Lukas wieder mit. Also es gibt mal eine Aussage, ein Brief von Paulus, es ist keiner bei mir außer Lukas. Und das war so ein Treuer. Der war irgendwie, hatte der ein Herz für Paulus und hat ihm wahrscheinlich geholfen, möglicherweise dann auch in den zwei Jahren in Rom, in der Gefangenschaft. Das waren ja mit der Seereise, waren das 4,5 Jahre. Jetzt müsst ihr euch so einen Typen vorstellen. Arzt, sagt Paulus, Lukas, der geliebte Arzt. im Kolosserbrief, zählt ihn dort unter den Nichtjuden auf, war also wahrscheinlich heidnischem Hintergrundes und konnte deswegen, weil er aber auch sehr gut die Septuaginta kannte und seine Bibel auf Griechisch kannte, konnte er die Stile gut nachahmen. Wenn man das Doppelwerk liest, ja, dann hast du manchmal, spricht er wie die Septuaginta. Die ersten vier Verse ist klassisches Griechisch. Das war ein hochgebildeter Mann, der nicht nur Koine Griechisch konnte, der konnte klassisches Griechisch schreiben. Also er war nicht nur Arzt, ja, der hatte einen hellen Kopf und der hatte eine Vergangenheit, wo der echt, der hatte gut studiert, ja. Und da gab es in der griechischen Geschichtsschreibung gab es eben auch sozusagen Normen und da gab es auch Vorbilder, Thukydides und andere, Herodotus und so. Man hat eine gewisse, und der hat das praktisch benutzt. Und das Interessante ist, wenn ihr euch diese Sachen anguckt, ja, wann war er wo und wen hat er getroffen? Das ist das Interessante. Wenn man die Wirberichte anguckt, wen hat er alles getroffen auf diesen Wirberichten? Hier zum Beispiel, Kapitel 16, Paulus, Silas, Timotheus, okay? Er wurde ein Teil von dem Team. Hier Kapitel 20, 5 bis 15, all die Namen, die der aufzählt von den Kollektensammlern aus der Gegend Galatiens, aus Mazedoniens, aus Achaia, ja? Die kann er alle aufschreiben, er war der Teil davon, der Truppe. Dann kommt der 21, 1 bis 18. Er trifft Philippus. Inzwischen ist Philippus in Caesarea mit seinen vier Töchtern, die prophetisch weissagen. Und der trifft die Familie. Ich denke sofort an Kapitel 6, 7, 8. Ja? Wenn man überlegt, wo hat er seine... Wir hatten einen Dozenten, Lehrle, Dr. Lehrle. Er hat für die SELG gearbeitet. Und der kam zu uns als Gastlehrer. Und der hat gesagt, wenn man jetzt modern denkt... Wo hat Lukas sein Mikrofon und sein Tonbandgerät gehabt? Ja? Und wenn man die Apostelgeschichte so liest, dann macht man Entdeckungen, das ist irre. Man kann genau sagen, wo er was her hat. Paulus hat er kennengelernt, weil Teil vom Team war. Paulus hat gesehen, wie Stephanus ermordet wurde und er fand das gut. Aber Paulus war wahrscheinlich auch die Quelle, er sagte, wir sahen den alle und sein Angesicht war wie eines Engels Angesicht. Rückblickend hat er gesagt, der Mann hat was ausgestrahlt. Ja. Außerdem hat er durch Philippus, der einer von den sieben war, konnte er die ganze Geschichte mit den Armen, mit den Witwen und so weiter. Das heißt, Geschichtsschreiber hat er nicht nur als Augenzeuge was machen können, sondern was er in Lukas 1, 1 bis 4 sagt, ich bin sozusagen dem nachgegangen. Das heißt, er redet von Augenzeugen. Das heißt, er hat alle Apostel, die er vor die Finger kriegen konnte, die hat er interviewt. Und es gab noch andere, die nennt er Diener des Wortes. Das waren solche Leute wie Johannes Markus, der wird so genannt im Griechischen. Das Wort für Diener des Wortes aus Lukas 1, 1 bis 4. Und Markus hat ja immerhin ein Evangelium geschrieben. Ja, und er war Teil vom Team von Paulus zeitweilig. Und er schreibt über ihn. Ja. Dann Jakobus, er trifft hier Jakobus. Ja, wer ist Jakobus? Ein Bruder Jesu. Er trifft den Mann, der zu dem Zeitpunkt, als Paulus nach Jerusalem kommt, das war der Mann. Das war der Gemeindeleiter. Es gab keinen Mann wie ihn, was die Gemeinde in Israel betrifft und in Jerusalem betrifft. Jakobus, das war ein Sohn von Maria, nehme ich an. Ich bin jetzt ja nicht römisch-katholisch. Als Protestant muss ich nicht voraussetzen, dass sie immer Jungfrau geblieben ist, sondern sie war Jungfrau, als sie Jesus geboren hat. Und ich nehme an, nachher hatten die einfach eine normale Ehe und die Brüder, die von Jesus genannt werden in Markus 6, Jakobus, Joses und die anderen, die in Apostelgeschichte 1 sagt er, die waren alle in der Urgemeinde. Zählt ihr auf. Maria und die Brüder Jesu. Das heißt, die wir von Markus 6 kennen. Das heißt, müsst ihr vorstellen, da macht es immer wieder klick, 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 klick. Das sind die Augenzeugen. Entweder hat er Maria selber kennengelernt oder er hat Infos über Jakobus gehabt, ja. Aber die Kindheitsgeschichte Jesu in Lukas 1 und 2, er hatte Zugang zur Familie. Und als der Jakobus gesteinigt wurde, 62, da haben die Juden, die gegen die Christen waren, eine Vakanz ausgelöst, dass der Statthalter noch nicht da war, so scheint es zu sein. Man hat die Info auch von Josephus. Ja. Josephus ist eine andere Quelle im Hintergrund und das, man kann es immer wieder vergleichen. Es gibt Dinge, die sagt Lukas, die sagt Josephus auch. Man kann es vergleichen, Leute. Es ist irre, was wir hier für ein Reichtum haben an Quellen. Und er hat ein Buch geschrieben über den jüdischen Krieg. Er hat ein Buch geschrieben über die jüdischen Altertümer, Antiquitates und über den jüdischen, de bello judaico, ja. Er hat das auf Griechisch geschrieben und er sagt selber, also es heißt selber, er hätte es auch zuerst auf Aramäisch geschrieben. Und das Problem mit dem Aramäischen ist, Leute, wir haben fast sozusagen von den allen aramäischen Sachen, die die Aramäer geschrieben haben, jetzt nicht Juden, die Aramäisch geschrieben haben, sondern sozusagen als Nicht-Israeliten, das ist alles weg, weil das Material waren eben nicht Keilschrifttafeln, die bis heute halten, sondern das war irgendein Papyrus, irgendwas, das ist alles verrottet. Das heißt, das von Josephus, der mag sogar was auf Aramäisch geschrieben haben, aber wir haben es nicht mehr. Und das wäre eine Parallele zu Matthäus. Bei Matthäus sagt man auch, die alte Kirche sagt, Matthäus hätte das Evangelium, die Logia Jesu, er hätte das auf Hebraidi Dialekto, im hebräischen Dialekt, aber das meint ziemlich sicher Aramäisch. Ja, das ist einfach dieselbe Schriftzeichen, so wie Deutsch schreiben wir mit lateinischen Buchstaben. Das war dasselbe System. Das Aramäisch und Hebräisch wurde mit denselben Buchstaben geschrieben, das kann man so und so nennen. Das heißt, man hat hier, wenn man den Lukas sich anguckt mit diesen Sachen, und hier kommt er ja nach Rom, ist 2 Jahre mit ihm in Rom, und ich setze voraus, der ist jetzt nicht hingerichtet worden, sondern freigekommen, und praktisch dann war das abgeschlossen. Wenn er noch hingerichtet worden wäre, hätte das erwähnt. Die Parallele zum Evangelium hätte das dargeboten, weil im Evangelium hat er ein Riesending. Er macht die Reise Jesu nach Jerusalem ans Kreuz. Das ist so groß wie bei keinem. Das ist von Kapitel 9 bis 19. Und das wiederholt sich in der Apostelgeschichte. Ab Kapitel 21 praktisch ist er unterwegs nach Jerusalem. Das ist die Passion von Paulus. Ja. Und die endet aber nicht mit seiner Hinrichtung, sondern die endet da mit der Feststellung, dass er 2 Jahre lang in seiner Mietwohnung da sein konnte, dass er evangelisieren konnte. Und wahrscheinlich kann man voraussetzen, ist er freigekommen. Das heißt, der Lukas hat in diesem Zusammenhang Leute kennengelernt und dann kann man gucken, welche Zeugen hat er für seine Bücher. Also er hat aus der Apostelgeschichte, er kennt Paulus, er kennt Philippus, er kennt Agabus, er kennt Jakobus, er kennt Manahen. Nehmen wir jetzt nur mal den Manahen, um das nicht zu lange zu machen mit der Apostelgeschichte. Und allein dieser Hinweis mit Manahen, ihr wisst nicht, wer Manahen ist, gell? Ihr seid ihm nie begegnet. Ja, keine Ahnung, was man mit Manahen anfangen soll. Ja. Das ist halt der Punkt, ja. Als der Lehrer sagte ja, ihr müsst es mal so lesen, dass ihr guckt, wo hat der Lukas sein Mikrofon hingehalten, ja? Wo hat er seine Aufzeichnungen? Er sagt ja, dass er es gemacht hat, so, ja. Und dann, auf einmal wird vollkommen klar, warum Lukas gewisses Sondergut hat, was kein anderer hat. Das ist nicht in Matthäus, das ist nicht in Markus, das ist auch nicht in Johannes. Aber Lukas hat es. Die Spannung steigt. Ja, das ist Apostelgeschichte 13. Das ist Apostelgeschichte 13. Da heißt es in Vers 1 folgendes, das hört sich alles ganz unschuldig an, aber da ist was drin. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war und Paulus. Dieser Manahen, der war ein Syntrophos von Herodes. Das heißt, der ist mit ihm aufgezogen und hat mit ihm gegessen. Und diese Leute, wenn einer aus der königlichen Familie war, der war aus der königlichen Familie. Die Herodianer gehen von einer Generation zur nächsten und die Blutspur zieht sich gleichzeitig mit durch. Wie viel die umgebracht haben, ist auch irre. Und der war Syntrophos. Und wenn du so einen Typen hast, einen Freund von der Kindheit an, du bist König, aber er ist Syntrophos, ja. Die hatten Zugang zu allen Partys. Die hatten Zugang bei allen Festen. Und jetzt erklärt sich, woher wusste der Lukas, dass Jesus zwischendurch von Pilatus zu Herodes geschickt war? Ja, also ich nehme an, über das, was wir in Lukas und Apostelgeschichte haben, hinaus haben wir nicht so viel Detailinformationen, woher kommt. Es gibt dann in der Kirche verschiedene Nachrichten, wo noch mehr geschildert wird. Aber man muss faktisch als erstes in der Regel erstmal die Bibel nehmen und ihre Selbstaussagen. Und der Roman, da ist ja eine gewisse Freiheit, da das zu schildern. Aber sozusagen, die Bibel hat schon die Info, ausreichende Infos, dass man sagen kann, wenn er das behauptet in Lukas 1, 1 bis 4, kann man aufgrund der Apostelgeschichte nachvollziehen, warum er tatsächlich sozusagen, man kann sogar die Zeit angeben, wo er das machen konnte. Also zum Beispiel die Sache mit 2 Jahre Caesarea. Wenn er jetzt nicht jeden Tag bei Paulus gewesen ist, sondern zwischendurch mal ein bisschen gereist ist, hätte er einen Haufen Leute fragen können. Und gerade das Sondergut von Lukas, was ja reichhaltig ist, ja, da würde ich sagen, das würde ich einfach annehmen. Und wenn er jetzt nicht von Paulus weggegangen ist, hätte jeder, mit dem er reden wollte, hätte ihn besuchen können. Also Caesarea war nicht aus dem Weg. Und hier zum Beispiel dieser mit Herodes aufgezogen. Ihr kennt die Szene in Lukas, ist nur in Lukas, wo Pilatus, sobald er hört, der ist eigentlich aus Galiläa, hat er gedacht, okay, das ist ja gar nicht meine, bin ich ja gar nicht für in charge, ja. Den schicke ich mal dahin, ja bitte. Ich bin leider altersschwerhörig, deswegen komme ich immer ein bisschen näher.
Mein Name ist der Frau von diesem Mann, der im Pilatus Palast.
Nee, das ist ein Mann gewesen, einer der Führer der Kirche in Antiochia, zusammen mit, ist also ein Männername, und der ist zusammen aufgezogen worden mit dem König Herodes, der den Johannes den Täufer umgebracht hat, also dieser König Herodes. Das heißt, als Jesus dann vor den König Herodes kam, hat Jesus ihn nicht mehr evangelisiert. Der hatte ja Stunden und Stunden, hat ganz oft sich mit Johannes dem Täufer unterhalten und hat ihn dann auf die Bitte der Tochter von Herodias ermorden lassen. Der Mann hatte keine Chance mehr. Kein Wunder, keine Predigt, kein Angebot. Jesus hat geschwiegen. Das heißt, der war schon in der Hölle, ohne es zu wissen. Aber für uns ist interessant, dass der Manahin, das ist sozusagen, das ist jetzt natürlich eine Annahme von mir, aber es ist eine Annahme, die ist legitim. Solche Leute, die gehörten so stark zur Familie und zum Freundeskreis von so einem König, dass man davon ausgehen kann, das Passafest, wo Jesus gekreuzigt wurde, jeder Jude sollte 3-mal im Jahr, sollte er in Jerusalem sein. Und normalerweise war man dann dort. Und wo bin ich dann, wenn ich den kenne? Ich bin natürlich bei der größten Party, ja. Ich bin bei dem. Und das heißt, der hat, das ist für mich der Augenzeuge, der Lukas das erzählen konnte, weil durch Paulus wusste er davon. Und das ist also sehr interessant. Das nur als Beispiel, dass Lukas, auch wenn er, und das ist ja auch eine Ehrlichkeit, ne, er sagt nicht, ich war immer dabei, sondern er sagt praktisch ganz bescheiden, er sagt noch nicht mal, übrigens, hier tauchte ich auf, sondern er wechselt einfach zu wir und dann weiß man, er war dabei. Gallio. Man hat in Kapitel 18 in der Apostelgeschichte die Szene in Korinth, wo es heißt, dass der Herr Jesus ihn ermutigt. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, Kapitel 18, Vers 9, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihm das Wort Gottes. Oft ist Paulus relativ schnell woanders hingegangen, aber hier hat Jesus ihm praktisch gesagt, hier gibt es viel, viel, viel zu tun. Und wir haben nachher 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, das ist Teil der Bibel geworden. Also der Herr Jesus hat diese Stadt Korinth als in Achaia gelegen, im kernalten Griechenland gelegen, als so wichtig eingeschätzt, dass er ihn da hat sein lassen. Und es war aber nicht einfach. Und deswegen ermutigt er ihn. Und dann heißt es gleich danach, als aber Gallio Statthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, wenn es um einen Frevel oder ein Verbrechen ginge, ihr Juden, so würde ich eure Klage anhören. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu, ich gedenke darüber, nicht Richter zu sein. und er trieb sie weg von dem Richterstuhl. Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio kümmerte sich nicht darum. Ja. Ersten Korinther 1, Vers 1. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und der Bruder Sosthenes an die Gemeinde Gottes in Korinth. Das ist nur ein Beispiel, wie praktisch im Vorbeigehen jetzt zwei Sachen zusammenkommen. Die Weltgeschichte, Gallio ist bekannt. Und jetzt das völlig Verrückte ist, dass es gehört zu den 1% archäologisch, was gefunden wurde. Man hat eine Gallio-Inschrift in Delphi gefunden, wo man genau weiß, wann der dort Statthalter war. Also das ist eine jener Zufälle, in Anführungsstrichen, die so grandios sind, dass das, was ich hier schreibe, ein Teil dieser Chronologie von Paulus, das ist praktisch, wenn du eine Strickleiter hast, musst du die irgendwo anhängen, damit du hochgehst. Und so ähnlich ist es mit der Chronologie. Irgendwo musst du einen Fixpunkt haben, wo du die Chronologie verankerst, damit das Ganze hält. Und das ist die Gallio-Inschrift. Ja. Ich lese euch mal vor, das habe ich für meine, ich habe ja Bibelkunde AT, Bibelkunde NT unterrichtet in Wiedenest vor vielen Jahren. Und da habe ich damals aus einem englischen Buch das übersetzt. Das lese ich jetzt nach meiner Übersetzung auf Deutsch vor. Das ist aus John Carson, Douglas Moore und Leon Morris, An Introduction to the New Testament, Übersetzung Lanz. Ja. Da heißt es, es gibt eine Inschrift, welche einen Erlass des Kaisers Claudius gegenüber den Leuten von Delphi wiedergibt, der über Gallio sagt, dass er während der Zeit der 26. Akklamation von Claudius als Imperator Prokonsul in Achaia war. Okay, das ist die Info. Man hat diese Inschrift gefunden, die Delphi-Inschrift, und da ist ein entsprechender Text. Eine Zeitspanne, die nach anderen Inschriften die ersten 7 Monate des Jahres 52 nach Christus abdeckte. Prokonsule begannen ihre Amtszeit gewöhnlich am 1. Juli, was bedeutet, dass Gallio wahrscheinlich das Prokonsulat am 1. Juli 51 antrat. Es ist jedoch möglich, dass der Erlass genau an das Ende der 7-Monats-Periode gehört, in welchem Falle Gallio seine Amtsgeschäfte am 1. Juli 52 aufgenommen haben mag. Also eine Unsicherheit von einem Jahr, wobei es wahrscheinlicher ist, dass es 51 war. Da der letzte Zeitpunkt nur einen Monat für den Erlass übrig lässt, ist der erste wohl wahrscheinlicher. Wenn die Juden ihre vereinte Attacke auf Paulus, Apostelgeschichte 18,12, ziemlich früh während des Prokonsulats von Gallio machten, dann fand sie wahrscheinlich im Herbst 51 nach Christus statt. Das ist cool. Also für einen Bibelkundelehrer ist sowas cool, wenn man sowas hat. Ja, du kannst jetzt, immerhin betrifft das durch die Apostelgeschichte, haben wir die Briefe des Paulus. Und wir können jetzt praktisch hier in der Apostelgeschichte von Lukas, haben wir diesen Hinweis. Und er sagt, in Korinth war 18 Monate, er sagt, in Ephesus war 3 Jahre. Und dadurch kann man praktisch die Chronologie von nach vorne und hinten entfalten. Und man kann sie verbinden mit der Weltgeschichte, die römische Geschichte, mit Gallio. Bingo! Ich finde sowas super cool. Vor allen Dingen, wenn man dann noch merkt, dass andere Ereignisse dazu passen, ja. Und das ist das, was ich meinte mit dem Historischen. Dieses Buch, ja, hat immer und wieder erwiesen, das passt. Das passt zusammen, das ist die richtige Zeit. Erwähnt nicht nur, hätte er sagen können, das ist der Unterschied zu diesen apokryphen Sachen, da hast du auch Apostelgeschichten. Da, wenn das liest, da kippst du um, ja. Lese ich jetzt nicht vor, könnte ich was erzählen, dann würdet ihr lachen. Aber da hast du nicht diese Details. Da wird ein Haufen Sachen erzählt. Da gibt's dann einen Löwe, der sich bekehrt hat. Ja. Und da gibt es Sachen, da denkst du, ja, das ist mehr so Belletristik und so. Und deswegen, ich habe ja sowohl die echten Evangelien gelesen, als auch die anderen, weil im Kanon, in der Kanonlehre musste ich sagen, warum haben die das ausgewählt, ja? Und dann würde ich, wenn ich mich fragen würde, ich sagen, lies das mal, ja? Und dann merkst du, das ist eine völlig andere Welt, ja? Das echt, ey. Ja. Und man hat hier den Gallier. Jetzt ein anderer Punkt. Das ist selbe Kapitel 18, aus dem ich jetzt ein weiteres Beispiel nehme. Und da erwähnt Lukas, weil es Aquila und Priscilla betrifft, am Anfang vom selben Kapitel, das ist nur ein paar Verse vorher, und da hat man wieder eine Info, ja, die genau passt, Leute. Und zwar ist das Kapitel 18, Vers 1 und 2 und 3. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher oder Lederarbeiter. Okay? Ja. Wo haben wir jetzt die Nachricht her, dass es passiert ist? Ja. Darunter, über die Vertreibung der Juden aus Rom unter Claudius, findet sich eine Notiz bei Sueton. Das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, der über diesen Kaiser Claudius eine Geschichte geschrieben hat. 25,4. Sie sei aufgrund eines gewissen Crestos erfolgt. Auf Lateinisch, Judeus impulsore cresto assudie tumultuantis Roma expulit. Ja, jetzt wisst ihr mehr. Das heißt, der Sueton erwähnt, dass die Juden, da gab es so viel Tumulte, da gab es so viel Ärger, dass der Kaiser die Schnauze voll hat, alle Juden raus hier. Antisemitismus im ersten Jahrhundert. Aber das Interessante ist, der Typ, der da erwähnt wird, heißt auf Lateinisch C-H-R-E-S-T-O. Cresto. Wahrscheinlich war das die lateinische Art und Weise, Christus zu schreiben. Das heißt, was ist in Rom passiert? Es ist 49. Was ist in Rom passiert? Da sind die Gläubigen, an Jesus gläubigen Juden, so evangelistisch gewesen, dass die anderen das nicht mochten. Und es gab so viel Unruhe und so viel Unfrieden, dass es sozusagen bis in den kaiserlichen Palast gekommen ist. Und er so, jetzt reicht's. Es ist sagenhaft, ja, es ist sagenhaft. Ja, und davon erwähnt Lukas hier nichts. Er erwähnt nur die Vertreibung aus Rom. Aber es passt genau zeitlich. Es passt absolut genau zeitlich. Ich wollte euch mal ein bisschen beeindrucken heute Abend, ja. Deswegen habe ich angefangen mit der Kiste, mit der Maschinerie, dass die gar nicht so doof waren damals, sondern dass es Leute gab, die was konstruieren konnten. Und man konnte auch Geschichte schreiben. Und selbst wenn Heiden Geschichte geschrieben haben, heißt das nicht, dass die alle doof waren. Zum Beispiel Herodot, nur als ein anderer griechischer Geschichtsschreiber. Ich habe Herodot gelesen, die Geschichtsschreibung von Herodot. Und da ist höchst interessant, der hat seine Sachen zusammengesammelt. Das passierte so, wenn Leute kamen, Reisende kamen und sagten, kannst du dich auf dem Marktplatz treffen und du kannst dich unterhalten. Oder manchmal sind auch die griechischen Philosophen oder Weisheitslehrer oder was auch immer, sind auch gereist. Die sind teilweise bis nach Indien gereist. Und die haben Infos zusammengekramt von allen möglichen Ecken und Enden. Und in Herodot gibt es eine super interessante Passage, die hat er einfach geschrieben als so eine Info, die er weitergibt und schreibt. Und da ist deutlich, das handelte von Seeleuten, die Folgendes erlebt haben. Die sind praktisch Afrika runtergesegelt. Und dann erzählt das, es ist klar, weil er erwähnt, wo die Sonne stand beim Schiff. Die gingen runtergesegelt, haben das Kap der guten Hoffnung praktisch umrundet. Oder wie heißt es, Kap der? Umrundet und kam wieder hoch. Da war also ein griechisches Schiff, also irgendwelche Leute, die er interviewt hat oder das Wissen kam zu ihm hin. Und das Verrückte ist, genau an der Stelle, bevor das dann rumgeht, haben sie dort Menschen gesehen an Land, die ganz klein waren. Und die Pygmäen sind heute noch in der Gegend. Ja. Und das war für ihn war das so ein wunderbares Ding, dass es möglich ist, dass die da runtergehen und dann sozusagen auf der anderen Seite wieder hochkommen. Das ist wahrscheinlich nicht so oft passiert. Als es dann passierte, dass ein Schiff diese lange Reise überlebt hatte, da wurde das sozusagen Big News, Breaking News in Griechenland. Und deswegen, also man muss diese Sachen ernst nehmen, weil manchmal merkt man, die erzählen natürlich auch manchmal Kokolores, aber man merkt, ein Haufen Sachen, die da geschrieben worden sind, die sind echt nachvollziehbar für uns. Zum Beispiel der Tacitus als ein anderer römischer Schriftschreiber, schreibt über die Germanen, ein ganzes Buch über die Germani geschrieben. Ja, das habe ich auch gelesen und habe ich gesehen, der erwähnt die Schwaben, der erwähnt die Bayern und der erwähnt die Friesen. Die gab es alle schon. Und zwar an den Orten, wo sie heute noch sind. Ich finde das so lustig, ja. Ich finde das so lustig, wenn man das so liest. Ja, Apostelgeschichte als geschichtlicher Rahmen und Einordnung der Paulusbriefe. Man hat hier, das ist noch ganz toll, man hat hier praktisch etwas, das ist für mich, das geht halt hier über die Geschichte hinaus, ja. Wenn man in der Bibelstunde Thessalonicher Brief nimmt, wir machen das gerade im Bibelgespräch, wir haben den 1. Thessalonicher, das sind jetzt das nächste Mal in Kapitel 5. Dann liest man in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde in Thessalonich entstanden ist. Du kommst zu Korinther, 1. und 2. Korinther, und liest in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde entstanden ist. Du liest einen Römerbrief, da weißt du, er war noch nicht da, aber du weißt sozusagen aus der Apostelgeschichte, dass schon beim Pfingstfest Leute da waren aus Rom. Und die sind natürlich nach dem Fest zurückgekehrt, waren bekehrt von den 3000, die sich haben taufen lassen. Die Gemeinde in Rom ist wahrscheinlich sehr schnell entstanden. Und dann sozusagen, es ist toll, die Apostelgeschichte gibt immer und immer wieder den Hintergrund. Immerhin, wir haben 27 Bücher im NT, 4 Evangelien, 1 Apostelgeschichte, der Rest ist Briefe. Auch die Offenbarung ist Offenbarung, aber sie ist auch ein Brief. Also sie ist so aufgebaut wie ein Brief. Das sind 3 Gattungen. Das ist ein Brief, das ist ein prophetisches Buch und das ist eine Apokalypsis, eine Offenbarung. Das heißt, die ist ein bisschen besonders, aber sie ist auch ein Brief an 7 Gemeinden. Und von daher ist die Apostelgeschichte, ich finde das genial, wie Gott das gemacht hat. Der Lukas sagt ja einfach, mir schien es gut, ich würde sagen mit der alten Kirche, Gott hat den Mann veranlasst, das zu machen. Und sobald man die Parallelen anguckt, Matthäus, Markus und Lukas, dann gibt es immer wieder Gelegenheit zu sagen, oh Gott sei Dank, dass nicht nur Matthäus und Markus da ist. Weil der Lukas übersetzt oft für den lieben Theophilus, weil der das sonst nicht verstehen würde. Und diese Kombination von den dreien macht das fantastisch. Jetzt fange ich noch mit Johannes an. Und zwar heute Abend, das kann ich noch machen, das ist kurzweilig und das ist schön, dass ich auf die Verfasserschaft eingehe. Das Johannesevangelium sagt selber in Kapitel 21, 24 bis 25, wer das Evangelium geschrieben hat. Das ist so ähnlich wie bei Lukas sozusagen, Evangelium und Apostelgeschichte. Man hat hier eine Info. Bei Markus hat man das gar nicht. Das fängt an und ist sofort drin und auch das Matthäus-Evangelium sagt nicht, wer der Schreiber ist. Das ist interessant. Johannes sagt es ja auch nicht deutlich und Lukas sagt auch nicht, hallo, ich bin Lukas, aber er meldet sich zu Wort und man weiß, für wen er es macht. Und alle Welt wusste, wer der Schreiber ist, weil Theophilus es auch wusste. Aber im Fall von Kapitel 21 am Ende, dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Okay, der Jünger, von dem er redet, ist der, von dem vorher die Rede war. Und da hat Jesus und Petrus haben ein Gespräch. Und da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Also hier berührt sich Kapitel 21 mit 13. Sowas nennt man eine Inclusio. Das ist eine Stilform, wo ganz bewusst in einem Buch zurückgegriffen wird auf etwas vorher. Und auf diese Art und Weise ist Kapitel 13 bis 21 ist praktisch wie in einen Umschlag gesteckt. Oder man kann auch sagen, Sandwich hier, also hier ein Toast und da ein Toast und der Rest ist da reingepackt. Kapitel 21 geht zurück auf Kapitel 13 und in Kapitel 13, das Thema von Kapitel 13, wird am Anfang von 13 gesagt, wo dann auch nachher die Fußwaschung kommt und diese Sache mit dem Verräter. Da heißt es vor dem Passafest aber, erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er formal auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich und dann wäschte er ihm die Füße. Das Entscheidende ist, dass das Passafest jetzt die Passion im engeren Sinn einleitet. Das fängt schon Kapitel 12 thematisch an, aber jetzt sozusagen geschieht es, hier geschieht etwas. Und da sagt er, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das heißt, in Kapitel 13 hat man das Stichwort Liebe mehr als einmal. Am Ende von 13 sagt er, liebt einander. Das ist das neue Gebot, das ich euch gebe, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Die Liebe Christi ist jetzt das Fundament. Und in 21 fragt Jesus, hast du mich lieb? Und das ist die Inklusio, wo das Thema ist, Jesus hat ihn geliebt, die Seinen, auch Petrus, auch Jakobus, auch Johannes. Und dann hat man in Zusammenhang mit der Liebe Jesu zu den Jüngern den einen Apostel, der Verräter ist, der eine, der ihn in die Hände seiner Mörder ausliefert. Und an der Stelle ist Petrus derjenige, der diesen Jünger, den Jesus lieb hatte, fragt. Und interessant ist, dass Johannes sagt, er ist der Autor. Ich verstehe das als Selbstaussage. Manche sagen, das haben andere über ihn geschrieben. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass Johannes am Ende selber sagt, wer er ist als Autor. Und das Coole ist, es gibt keine Stelle in 1 bis 12, wo er von dem Jünger spricht, den Jesus liebte. Sondern er sagt, Jesus hat sie alle geliebt, er hat die Seinen alle geliebt. Und ich sage mal mit meinen Worten jetzt auf Deutsch, im Modernen, weil in der Antike, sowohl im AT als auch im NT, konnte man über sich selber in der dritten Person reden. Das war völlig normal. Früher konnte man es im Deutschen auch. Also vor 150, vor 200 Jahren haben wir es auch im Deutschen gemacht. Heute redet man normalerweise immer in der Ich-Form, erste Person. Aber man konnte, wenn der Abraham vor Gott steht und sagt, zürne nicht deinem Knecht, dann meint er nicht jemand anders, sondern sich, spricht in der dritten Person von sich. Das ist völlig normal, dass Johannes von sich schreiben kann und sagen, das ist der Jünger. Er muss nicht sagen, das bin ich. Das wäre zu stark betont. Er will die Betonung woanders haben. Und man hat das praktisch genau hier, hat man diesen Jünger, den Jesus lieb hatte, das fängt erst in Kapitel 13 an. Die ganze Passion plus Auferstehung hat das Thema Liebe. Er hat uns geliebt bis zum Ende und das Wort Ende ist Telos und das bedeutet praktisch sowohl das Ende am Kreuz, da sagt er nachher Tetelestai, das gehört zur selben Wortfamilie, es ist vollbracht, das Ziel ist erreicht, als auch sozusagen, du kannst es nicht übertreffen. Er hat sie geliebt bis zum Ultimo, bis größere Liebe gibt's nicht. Sagt er in Kapitel 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in diesem Zusammenhang, wenn er von sich spricht, praktisch sagt er immer, er nennt sich immer der Jünger, den Jesus lieb hatte. Damit will er nicht sagen, er hat nur mich geliebt, die anderen nicht, weil das hat er ja am Anfang klar gemacht. Aber es ist für mich interessant, ein Mann, der seinen Namen völlig wegtut. Alle Evangelien reden von ihm. Es gibt die Apostellisten, da kommt er vor. Und er selber macht praktisch, drückt den Delete-Button. Bis auf diese Kapitel 13 bis 21. Sonst redet er immer anders von sich. Johannes der Täufer wird in allen Evangelien Johannes der Täufer genannt. Nur im Johannesevangelium heißt er einfach Johannes. Weil es gibt keine Konkurrenz. Es gibt dort nur einen Johannes. Das ist Demut. Und am Ende aber will er es doch sagen, ja. Und zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, ich würde hier der alten Kirche folgen, da war der einzige Überlebende von den 12 Aposteln. Deswegen ist auch hier sozusagen, die anderen haben schon gedacht, erwarten wir noch mit Johannes, dass Jesus wiederkommt. Aber er selber sagt hier praktisch, das hat Jesus nicht wirklich gesagt. Ja, so ist es nicht. Wenn man sich die Stellen anguckt, wo dieser Jünger auftaucht, dann merkt man, in Kapitel 13, er ist einer der 12 Apostel. Aber nicht irgendeiner von den 12 Aposteln. Petrus ist ja schon ziemlich weit vorne sozusagen, ziemlich wichtig, aber Petrus ist weiter weg. Und an diesem Abend ist in Flüsternähe nur dieser. Er war ihm am engsten, an dem Abend war er am engsten dran. Das heißt, wer ist es? Er fragt dann, wer ist der Verräter? Er hat vom Verräter gesprochen. Und dann hat Jesus ihm gesagt, der, dem ich, den, das, ich gebe ihm ein Brot, taucht das ein und gib's ihm, der ist es. Und dann macht er das und dann fährt Satan in Judas. Und Johannes wusste das. Und später hat er es erzählt. Also dieser Jünger wusste das. Das heißt, es ist nicht nur einer von den 12 Aposteln, sondern es ist einer von dem engeren Kreis. Innerhalb der 12 Apostel gibt es 3 bis 4 Apostel, die Jesus näher standen als alle anderen. Das ist Petrus, Jakobus, Johannes und der Bruder von Petrus, Andreas. Und das heißt, es ist schon hier klar, wahrscheinlich ist er einer von denen. Dann hat man in Kapitel 19 nur diesen Mann, kein Jünger ist so nah am Kreuz, da ist die Mutter Jesu und die anderen Frauen, die da sind. Und Jesus sagt, Frau, das ist dein Sohn. Und er sagt zum Jünger, den er lieb hatte, das ist deine Mutter. Wem würdest du deine Mutter anvertrauen, wenn du weißt, ich sterbe und kein anderer ist da? Da merkt man, wie eng die waren. Also das war schon ein ganz, ganz besonderes Verhältnis zwischen ihm. Das heißt, wenn wir hier einen Schreiber haben, der wirklich so eng war, wie er behauptet, dass er war, ja, dann haben wir ein Glück, dass so ein Mann, so ein Mensch das Evangelium geschrieben hat. Und wenn man die Frauen vergleicht, die unterm Kreuz waren, dann waren sie sogar Cousins. Dann war die Mutter von, also die Frau von Zebedäus, die Mutter von Jakobus und Johannes, war eine Schwester von Maria. Das kann man rauskriegen, wenn man die Frauen alle anguckt und vergleicht. Und so hat es auch die Kirche verstanden. Dann in 20, 2 und 8, da kommt die Maria Magdalena, das Grab ist leer, rennt zu den Männern, um sie zu informieren und geht zu führenden Jüngern. Und Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hatte, rennt zurück. Und das Coole bei der Situation ist, der war schneller als Petrus. Man hat hier 2 sportliche Aktivitäten, einmal in Kapitel 20, in Kapitel 21 hat man das Schwimmen. Und beim Schwimmen gewinnt Petrus, weil nur er schwimmt. Die anderen ziehen das Schiff. Und hier gewinnt der Jünger, den Jesus lieb hatte, der war also schneller. Aber er wartet vor dem Eingang zum Grab, wartet draußen und guckt nur so rein. Und sieht die Tücher, die dort Jesus, da war Jesus mit versehen als sein Leichnam. Und dann sieht er das Tuch, das hier so oben am Kopf war, das Schweißtuch, und das hat er abgenommen, der Herr Jesus, und hat es fein säuberlich an einen Ort gelegt. Und der Mann sieht das und kommt zum Glauben. Das bedeutet, er hat erkannt, Jesus lebt. Er lebt, er hat das selber dahingelegt. Und dann erklärt er, eigentlich steht es ja klar geschrieben, man hätte das schon längst wissen können und müssen, aber es ging in unser Kopf nicht rein. Und er sieht nur aufgrund der Indizien am Grab. So ein Typ schreibt jetzt ein Evangelium. Ja. In Kapitel 21, der wunderbare Fischzug von Lukas 5 wiederholt sich. Petrus ist sozusagen die Zielscheibe von dem ganzen Geschehen. Er versteht es aber nicht. Der erste von den 7 Männern im Boot, der es versteht, ist dieser Jünger. Er sagt, es ist der Herr. Und dann schmeißt Petrus sich ins Wasser und schwimmt, um mit Jesus allein zu sein. Und die anderen müssen die 153 großen Oschis herbringen. Also für mich ist es schon beeindruckend, dass ein Mann, der Jesus so nahe stand, und wenn er das um 90 Folgende geschrieben haben sollte, angenommen, er hat es getan, ja, dann hat der Typ 60 Jahre lang nach der Kreuzigung gewartet. Der hat jetzt alles gehabt. Wenn der das nicht aufgeschrieben hätte, was wäre uns verloren gegangen? Und die alte Kirche sagt, dass auf einen Impuls vom Geist Gottes hat er gedacht, er schreibt es auf. Und wir haben hier einen Schatz. Wir werden uns das morgen ein bisschen angucken. Der liefert uns Details. Ich glaube, dass er immer Matthäus, Markus, Lukas voraussetzt. Die waren schon seit Jahrzehnten in Gebrauch. Und der Theodor Zahn über die Kanonsache in der alten Kirche, das ist sozusagen einer der größten Forscher vor über 100 Jahren gewesen zu dem Punkt. der sagte, Ende des ersten Jahrhunderts war das vielfältige Evangelium schon im Römischen Reich bis Spanien war das verbreitet, wenn man die Schriften anguckt. Und ich glaube, dass der Johannes, dass der das voraussetzt, aber er bringt eigene Note mit rein. An der Stelle halten wir heute Abend inne. Ich spreche noch ein Gebet und dann sind wir alle entlassen.